Hallo und guten Tag. Ich bin Nick und ihr hört gerade den Hörfehler, den Podcast, in dem ich mir interessante Menschen suche. Zu Fußball und eben zur Subkultur. Herzlich willkommen zum Hörfehler Folge 26. Und heute begrüße ich den André aus Leipzig, ein Zeitreisender in Sachen Fußball. Und damit.
Hallo, Niki.
Hallo, André. Genau, schön, dass du dich von selber gleich meldest. Wir reden heute über historischen Fußball. Und zwar über den historischen Fußball in der Messestadt, also in Leipzig. Wie kommt man dazu? Also, wie bist du dazu gekommen, André?
Man kann sagen, eigentlich eher wie die Jungfrau zum Kind. Ich hatte mich nie für die Geschichte von Lok, also ich bin ja seit 42 Jahren Lok-Fan, aber ich hatte mich nie für die Geschichte interessiert. Auch nicht für den, auch zu Zeiten des neuen VfB, die Rückbenennung, da war ich fast gar nicht im Stadion, das hat mich nicht interessiert. Ich war geborener Blau-Gelber, war seit 42 Jahren Blau-Gelb-Fan, zumindest zu dem Zeitpunkt waren es 30 Jahre, und das hat mich nicht interessiert. Und erst als die neue Loksche, sage ich mal, jetzt wieder gegründet wurde, ging ich dann wieder regelmäßig, eigentlich fast zu jedem Heimspiel, und habe, weil es im Angebot gewesen ist, im Lok-Fanshop das Buch Schlachtentore Emotionen von Christian Wolder gekauft. Und das erzählt ja die Geschichte über das Probstheiderer Bruno-Blache-Stadion. Ich habe das, glaube ich, in 2 Tagen habe ich das durchgefressen, und es hat mich so fasziniert, auch die Fotos, also es ist hervorragend geschrieben und auch bebildert. Und dann habe ich mich dafür mehr oder weniger begonnen zu interessieren, habe dann auch selbst geforscht, kam dann auch auf die Spuren von ehemaligen Leipzigern, nicht nur in Probstheider, sondern Leipzigern, Fußballvereinen, ehemaligen Sportplätzen. Und das ist jetzt eigentlich fast schon mehr wie ein Hobby. Wenn ich es machen könnte, glaube ich, professionell machen. Habe dann auch seit ungefähr 3 Jahren mache ich jetzt die Stadionführung, biete seit kurzem Führung durch ganz Leipzig an. Und ich zähle internen Kreisen, kann man so gesagt, als Fußballhistoriker vom ersten FC Lokomotive Leipzig.
Was du ja auch definitiv bist.
Ja, es gibt viele, viele andere, die von denen ich auch viele weiß, die mir immer noch was lehren können und die auch in diesem Genre, also in der Fußballhistorie der Loksche, forschen und arbeiten. Nur wahrscheinlich, weil ich derjenige bin, der die Stadionführung durchführt, was bis jetzt noch nie jemand gemacht hatte, stehe ich natürlich jetzt gewissermaßen im Rampenlicht und werde dann als Fußballhistoriker vom Verein präsentiert, was mich aber auch selber überhaupt nicht stört. Das macht richtig Spaß.
Wie lange brauchst du für so eine Stadionrunde im Bruno-Blache-Stadion, wenn du den Leuten das erklärst? Also für so eine Führung?
Ja, es ist unterschiedlich. Ich habe ja auch zukünftig, also am 1. Mai oder 2. Mai habe ich wieder eine Stadionführung mit einer Kindergartengruppe, die große Gruppe von einem Freund. Er hat uns das empfohlen. Dann versuche ich das schon kurz zu fassen, auf 1 Stunde, maximal 1,5 Stunden. Normalerweise dauert eine Stadionführung 2 bis 2,5 Stunden. Und meine längste war bisher gewesen mit einem holländischen oder niederländischen Groundhopper. Da habe ich 3,5 Stunden gebraucht. Ich weiß nicht, wie viele Fotos, 2000, 3000 Fotos gemacht alleine. Und da sind wir aber auch komplett durch. Also mit den Umkleidekabinen, alles drum und dran, kam ich damals rein, weil die Mannschaft nicht trainiert hatte. Und das war die längste Stadionführung. Und es war dann auch so ziemlich anstrengend. Und ich war froh, als es dann dunkel wurde, dass ich dann wieder in mein Auto steigen konnte und nach Hause fahren.
Das Bruno-Blache-Stadion ist wann entstanden?
Erbaut ist es 1922. Die Grundsteinlegung war am 23. März 1921. Und nach knapp 1,5 Jahren war in einer Festwoche vom 5. bis zum 13. August die Eröffnung, die Stadionweihe. Und existiert also heute, jetzt ungefähr 95 Jahre, kann man sagen.
Okay, und wenn du diese Stadionführung machst, wo beginnst du da in der Regel? Also bist du nur im Stadion selbst unterwegs oder gibt's noch auf dem Außengelände, weil er ist ja doch ein bisschen größer. Gibt's da noch Stellen, die da so dazugehören?
Nee, das Außengelände weniger. Fange an der typischen Diesellok, die wir ja von unserem Sponsor geschenkt bekommen haben, von am Eingang los. Das geht dann ein Stückchen um das Stadion drumherum, über die Treppe in das Stadion rein direkt, auf die Tribüne, also vom Stadion aus auf die älteste, heute noch existierende und in Gebrauch befindliche Holzgebühne, Tribüne von Europas. Dann gehst du durch den berühmten Spielertunnel wieder raus und dann, wenn es, wie gesagt, die Zeit erlaubt, beziehungsweise wenn mir das der Herr Scholz erlaubt, unser Cheftrainer, und er mich gerade trainiert, darf ich dann auch mit den Zuschauern oder den Gästen durch die, sprich die Umkleidekabinen, der Kraftraum, Entspannungsbecken, Sauna und so weiter und so fort. Und dann dauert es auch etwas länger, weil dort gibt es auch viel zu zeigen und viel zu erzählen. Das ist ja normal.
Was jetzt, du hast ja die Tribüne schon erwähnt, die Holztribüne. Und was sind so vielleicht mal noch 2, 3 Happenings für die Leute, Appetit zu machen auf dieser Führung, die man vielleicht dann gesehen haben dürfte, also die man dann gesehen bekommt von dir oder gezeigt bekommt?
Ja, natürlich ist das halt der Hauptteil, ist natürlich die Tribüne, weil das ist einmalig. Ich habe auch Zugang, also wo man zum Beispiel jetzt auch die gesperrte Plätze, die gesperrt wurden aufgrund von staatlichen Gründen, also die ist ja nun schon etwas alt und die Zeit nagt daran und es wurde ja auch Jahrzehnte nichts gemacht. Wir durften ja nichts dran machen. Sie steht da heute unter Denkmalschutz. Ist sie jetzt in Zuschauerzahl beschränkt worden. Die Plätze sind noch vorhanden, nur eben befindet sich vor diesen Plätzen eine Sichtwand und da weiß ich natürlich, wo der Geheimgang, der Geheimzugang ist. Dann können die Leute mal dahinter schauen. Dann können sie unter die Tribüne, unter die Sitzplätze schauen, wo, von mir der schon erwähnte Frank Parzibek die geforscht hatte oder gegraben hatte und dort Objekte aus insgesamt vielleicht 2500 Stück gefunden hatte. Die älteste ging zurück bis ins Jahr 1904, weil früher waren diese Tribüne, die Sitzplätze unten noch offen und alles, was dort aus den Taschen fiel oder aus den Händen, das ist dort für Ewigkeiten verschwunden, bis mal jemand auf die Idee kommt, man könnte ja mal schauen, was da alles verschwunden ist. Und das ist eigentlich das Highlight. Und wenn man natürlich durch den Sozialtrakt kommen kann, wie gesagt, das geht nur, wenn die Mannschaft nicht trainiert, ansonsten sind sie ziemlich grillig, kann man sagen. Also wenn die Mannschaft da ist, da darf dort niemand rein, das ist dann wie ein No-Go. Aber wenn wir mal reinkommen, dann ist natürlich auch das Highlight der Kraftraum, das Behandlungszimmer von unserem Zimbo, wenn man da Zugang hat, rein, also eine Koryphäe in seinem Fachbereich. Er tut ja heute noch Bundesliga-Stars betreuen. Und natürlich die neu gestaltete Umkleidekabine, wenn man da auch reinkommt, das sind schon die Highlights, die jeden faszinieren. Ich habe noch niemanden gesehen, der sagte, Mensch, das hat mir nicht gefallen. Die waren alle richtig fasziniert.
Wir haben ja gesagt, historischer Fußball und wir sind ja da relativ weit zurück, aber der VfB Leipzig hat es dir ja gerade erwähnt, wann das Stadion gebaut wurde. Wie sieht das so mit anderen Plätzen in Leipzig aus? Also gibt es noch Stadien aus der Zeit davor? Also ja, aus der Zeit davor?
Existente gibt es noch einige, allerdings auch nicht so viele. Das ist die Spielvereinigung Leipzig, war ja damals auch einer der härtesten Konkurrenten bis zum Ersten Weltkrieg vom VfB Leipzig. Sie waren, glaube ich, 4-mal bei den Endrunden der deutschen Meisterschaft dabei und sind davon 2-mal erst im Halbfinale gescheitert. In der Dämmeringstraße, er wurde 1912 eingeweiht.
Das ist welcher Stadtteil?
Das ist in Lindenau.
Okay.
In der Dämmeringstraße, was natürlich das Herrliche an diesem Stadion ist, oder an diesem Sportplatz, mehr oder weniger, ist das Vereinsheim, was heute dort steht, hat die Zeit komplett überdauert und ist noch genauso erhalten, wie es damals vor Eröffnung aussah. Also ich habe Fotos gesehen von der Eröffnung und heute, also man sieht keinen Unterschied und es ist auch gemütlich drinnen, alt natürlich, klar, gemütlich und dort gibt es aber wunderbares Essen und ein richtig leckeres Bier. Des Weiteren gibt es den Fortuna Sportpark in Paunsdorf von Fortuna 02 Leipzig. Der wurde 1913 eingeweiht. Der ist auch noch existent und die Tribüne, die dort steht, ist nicht ganz so alt wie unsere, aber zwar noch in Benutzung, jedoch ich glaube nicht, dass sich dort noch jemand hinsetzt. Also auch ein, was für Fußball-Nostalgiker, für Stadion-Nostalgiker ist das natürlich in Paunsdorf auch ein wunderbarer Sportplatz. Ja, existiert hatte ja bis vor kurzem noch der Bar-Kochbar-Platz von ehemals Bar-Kochbar Leipzig. Der wurde ja Anfang letzten Jahres aufgrund von Bauarbeiten für einen Parkplatz versehentlich, sage ich mal in Anführungsstrichen, zerstört. Und was auch noch existent ist, das ist die Teerstraße von Lipsia-Eutrich. Die sind dort 1919, wenn ich mich richtig erinnere, umgezogen und eingezogen. Also der ist auch noch existent. Nicht zu vergessen natürlich auch die Nonnenwiese, wo jetzt Olympia Schleuse spielt. Die Nonnenwiese war einer der Urplätze im Leipziger Fußball. Die wurde schon vor der Jahrhundertwende, also bis auch, also ab 19, also vor 1900 bespielt, war damals natürlich nur ein Acker oder eine bessere Wiese und ist dann später ausgebaut worden und ist heute noch der Sportplatz von, wie gesagt, in Schleusig, wo zwei oder drei Mannschaften, soweit ich weiß, heute noch spielen.
Welche mir jetzt in der Aufzählung fehlen, aber da kannst du mir ja gleich bestimmt sagen, warum die da drinnen fehlen, ist einmal das früher genannte, also das war früher das Rotationsstadion, also Stadion des Friedens. Mhm. Und dann fehlt mir noch, ja, der Georg-Schwarz-Sportpark, also Chemie Leipzig, das Stadion.
Ja, Georg-Schwarz-Sportpark.
Ich frage nur, ob die halt erst später entstanden sind oder was mit denen ist?
Nein, natürlich nicht. Sie sind aber relativ spät entstanden. Mhm. Der Alfred-Kunze-Sportpark, weil der früher Sportpark Leutsch hieß, wurde ja 1919 eröffnet. Das war genau die Zeit, wo man die Verträge für das VfB-Stadion, für das geplante VfB-Stadion abschloss. Das heißt, es ist nicht allzu älter wie das heutige Bruno-Blacher-Stadion.
Okay.
Es wurde 1919 eröffnet damals von, ich glaube, das war Turnvater Jahn, beziehungsweise von der Freien Turnerschaft Leipzig, glaube ich, war dann. Also es war Arbeitersport und wurde erst 1932 nach Gründung von Tura 32 dem, wie sage ich jetzt mal, nicht kommunistischen Sport übergeben. Also sagen wir so, 1932 wurde oder 33 wurde das Stadion den Verein weggenommen, die wurden auch aufgelöst, wie alle in Nazi-Zeiten. Und 1939 erst wurde zwischendurch von der SA und von der SS genutzt und wurde 1939 dann nach Gründung von Tura 39, die sich ja als Tura 32 durch Zusammenschluss vereinigt haben, der Tura übergeben und ist offiziell bespielt seit 1939 von den Vorgängern der BSG Chemie Leipzig.
Ja. Okay. Und
der, wie erwähnte, Chancen des Friedens, früher der Wackersportpark hieß, der wurde 1923 eröffnet. Die haben bis dahin auf dem Debrahof gespielt. Das ist ein kleines Stückchen vorher. Der Debrahof war übrigens der erste vereinseigene Sportplatz von Leipzig. Der wurde 1902 von Wacker 95 gegründet. Die sind dann 1923 umgezogen in das neu erschaffene Wacker, also der Wackersportpark. Und haben dann dort bis zur Wende 45, also bis zum Ende des Krieges 45 gespielt, wurden aufgelöst und fanden dann später in der Fußballabteilung, allerdings nur die Fußballabteilung von der Motor Goalies Nord, auch Mogo No genannt, ihren traditionellen Nachfolger. 1923 zog auf dem Debrahof der Helios SV ein, der allerdings auch 1945 durch die Direktive des Alliierten Kontrollrates aufgelöst wurde. Und bis 1990 spielten auf dem Debrahof kleinere Vereine, meistens BSGs, wie zum Beispiel BSG Leuchtenbau, der Fußballverein, der spielte auf dem Debrahof, ist aber dann im Nachhinein, also nach der politischen Wende, jetzt sind wir dabei, wurde er dann weggerissen und verwilderte und ist heute eine städtische Hundewiese.
Du hast ja eben schon erwähnt, dass du Führungen auch in der Stadt anbietest oder anbieten möchtest. Von den genannten Plätzen sind da welche dabei oder was ist da so deine Tour?
Die sind alle dabei. Die ich jetzt genannt habe, die sind alle dabei.
Bezieht sich das dann bei dir nur auf Sportplätzen oder sind da noch andere Orte oder irgendwie Sehenswürdigkeiten, die dann noch kommen?
Hauptsächlich Fußballplätze, auch nicht mehr existente, wo ich durch eigene Recherchen rausgefunden habe, wo sie sich früher befanden und auch teilweise heute begehbar sind, allerdings nicht mehr als Sportplatz zu erkennen. Natürlich ist die Gründungsstätte vom DFB von 1900 dabei. Heute heißt das Haus das Hofmeisterhaus in der Büttnerstraße und das war ja bekanntlich 1900 das Restaurant zum Mariengarten in der Karlstraße. Das ist natürlich dabei. Ansonsten der ehemalige Bar Kochbar, Fußballplatz in der Delischer Straße ist natürlich dabei.
Ihr habt doch damals, ich wollte gerade fragen, ihr habt doch da so einen Stein hingestellt, oder? Gedenkstein, war das nicht?
Das wollen jetzt die Bürger, der Bürgermeister machen. Ah, okay. Nachdem es so viele Beschwerden gab oder so viele Bürger sich gegen den Abriss gewehrt haben oder ihn verurteilt haben, wurde jetzt von der Stadt entschieden, dass dort eventuell eine kleine Ecke von diesem Platz erhalten bleibt und dort vielleicht ein Gedenkstein gesetzt wird, obwohl ich es vom Herrn Oberbürgermeister Burkhard Jung persönlich, in einem persönlichen Brief von ihm bestätigt habe, dass das auf jeden Fall passiert. Auf den werde ich mich auch notfalls berufen, auf diesen Brief. Weil ich bin da sehr hinterher. Ich gehe jetzt auch regelmäßig, gucke, ob was passiert. Allerdings ist von dem Platz jetzt nichts mehr zu erkennen. Leider.
Wir haben ja jetzt erzählt, dass du die Führung machst. Jetzt, also für den Fußballfan als solchen, ein Fußballmuseum in Leipzig gibt es da scheinbar gar nicht.
Nein.
Das hat welche Ursachen? Also ich meine, das hat wahrscheinlich, ich habe jetzt eigentlich, ja, andere Vereine haben halt ihre Vereinsmuseen, aber bei so einer Stadtgeschichte oder der Fußballgeschichte dieser Stadt würde dem ja ein eigenes Museum auch nichts schaden oder sogar ein Sportmuseum.
Das ist ja das Traurige. Fußballgeschichte ist in Leipzig, also oder allgemein Sportgeschichte wird in Leipzig mehr oder weniger kleingeredet. Also man hat ja nun, man ist ja momentan auf den modernen Fußball fokussiert und von Sportgeschichte im Allgemeinen, so traurig wie es klingt, also ich weiß nicht, wie viele Olympiasieger aus Leipzig kommen. Das Sportmuseum, es existiert ein Sportmuseum. Allerdings ist das ein Sportmuseum, das nur verwaltet. Es gibt dort nur Regale drinnen. Es befindet sich im Olympiastützpunkt Leipzig im Keller unten, also wie ein Bunker sieht das aus mit der Stahltür, hat offen nur dienstags von 13 bis 16 Uhr und wenn man dorthin möchte, muss man sich anmelden und muss sagen, um was man sich, also was man sucht oder was man machen möchte. Dann suchen dort die zwei festangestellte Mitarbeiter suchen dort die Dokumente raus, man kann sich an den Tisch setzen, die durchblättern und dann muss man aber auch so 16 Uhr, wie gesagt, schon wieder gehen.
Das heißt, das ist also mehr ein Archiv wie ein Museum.
Das ist Archiv. Das ist ein blankes Archiv. Die haben keine, Leipzig hat keine feste Ausstellung für ihren, also keine feste Unterkunft für ihr Sportmuseum. Geplant war es damals auf dem Gelände des ehemaligen Schwimmstadions am Zentralstadion in der Nähe. Allerdings wurde das verworfen, weil man damals dort wohl eine Vierfelderhalle plante, die ebenfalls RB Leipzig angegliedert werden sollte. Bis jetzt ist dort aber noch nichts entstanden.
Es gibt also auch keine Pläne, dass so ein Museum irgendwie in absehbarer Zeit vielleicht mal kommt. Also Nein. Keine Diskussion in der Stadt oder sowas, nichts.
Nein, gar nichts. Wir sind da am Umstrukturieren. Vielleicht wird aus der Initiative, die ja früher ja als e.V. gegründet wurde, momentan als Initiative durch mich alleine erstmal weitergeführt wird. Wir planen wieder einen e.V. draus zu machen, als Unterstützung für die Leipziger Vereine, nicht nur Probstheider bzw. Lok, sondern allgemein für die Leipziger Vereine, versuchen da sie auch etwas zu bündeln, zu vernetzen, wie der Name ja schon so schön sagt, und wollen dann natürlich auch in den Fokus das Sportmuseum nehmen, um der Stadt Leipzig Druck zu machen, dass endlich mal sich jemand um die Fußball- bzw. Sportgeschichte von Leipzig kümmert. Weil es ist wirklich so, es interessiert momentan, zumindest von den Stadtoberen, niemanden. Und das ist sehr traurig für so eine riesengroße Fußballstadt schon alleine. Man überlegt, hier wurde der DFB gegründet 1900, der VfB Leipzig war erster deutscher Fußballmeister 1903.
Du hast die DHFK da stehen gehabt oder immer noch stehen.
Die DHFK ist der erfolgreichste Sportverein weltweit, wurde glaube ich vor zwei oder drei Jahren erst ausgezeichnet als erfolgreichster Sportverein. Ja? Und ich frage mich, warum interessiert das, warum reagiert nun endlich mich mal jemand und gibt Leipzig das, was Leipzig braucht, ein Sportmuseum, in dem man an die riesengroße Fußballgeschichte oder Sportgeschichte Leipzigs erinnert. Das ist für mich unfassbar.
Das stimmt wohl. Wenn wir dann nochmal zurückgehen und gehen jetzt mal von den Rängen auf den Platz. Was gab's denn so an Fußballern, die man vielleicht oder deren Namen man unbedingt mal kennen sollte als Fußballinteressierter?
Ich hab's nicht verstanden jetzt.
Was es so für Namen gibt, die man so als Fußballinteressierter kennen sollte, wenn man sich mit der Zeit beschäftigt, mit der Anfangszeit des Fußballs in Leipzig?
Die Anfangszeit.
Mhm. Ich meine, dreimal deutscher Meister, das ist ja doch schon durchaus eine Qualität.
Ja, natürlich. Auf jeden Fall, die Namen werden vielen vielleicht nicht sagen, natürlich nur den Insidern, Sportinteressierten,
ja. Deswegen nennen wir sie ja jetzt mal.
Auf jeden Fall, der Gründer von VfB Leipzig, 1896, er war Gründer, erster Präsident und gleichzeitig Spielertrainer, war ja damit alles in einem, Theodor Schöffler. Dann sein Vorgänger, der praktisch den Urverein des VfB, nämlich die Sportbrüder Leipzig gründete. Das war Johannes Kürmse. Diese zwei haben sich damals 1998 zum VfB Sportbrüder vereinigt und waren auch unter diesem Namen, nicht VfB Leipzig, sondern VfB Sportbrüder Leipzig, Teilnehmer am ersten deutschen Fußballtag, der ja dann letztendlich zur Gründung des DFB geführt hatte. Johannes Kürmse war derjenige, der die 86 Fußballmannschaften von Deutschland, beziehungsweise deren Vertreter, zu diesem Fußballtag lud und hat auch diese Einladungen persönlich unterschrieben. Alle Leipziger, also sagen wir so, alle Gründungsväter des DFB kamen aus Leipzig und gar vom VfB. Es waren Akteure und Spieler. Das waren die zwei schon genannten Johannes Kürmse, Theodor Schöffler und Dr. Ernst Reit, der nach dem plötzlichen Tod von Schöffler 1903, kurz vor der deutschen Meisterschaft, sein Nachfolger wurde. Natürlich nicht zu vergessen, der erfolgreichste Leipziger Spieler bis heute. Er war der einzige, der dreimal deutscher Meister war. Er ist damit sogar der dritterfolgreichste sächsische Spieler nach Jens Jerewies und Michael Ballack. Das ist nämlich Adelbert Friedrich, hieß der. Mhm. Hatte auch einen Bruder, der Walter, die spielten damals auch zusammen in der Mannschaft. Und natürlich, unter anderem nicht zu vergessen, der Name wird vielen was sagen, Eduard Pendorf. Pendorf hat als, glaube ich, 17-Jähriger den Fußballclub Olympia Schleusig gegründet, ist 1912 zum VfB Leipzig gewechselt, hat dort bis 1932 gespielt und hat 40-jährig seine Laufbahn beendet. Er hat noch mit 32 Jahren in der Nationalmannschaft gespielt. Er ist dann nach dem Krieg mit seiner Familie in den Westen, also in die westliche Besatzungszone, gewechselt. In Braunschweig hat er sich niedergelassen. Er selber war dann noch Trainer bei Fortuna Braunschweig und seine zwei Söhne waren Eddie Junior und Ralf Pendorf, haben unter anderem beim HSV, bei Eintracht Braunschweig und bei Eintracht Braunschweig bis weit in die 60er Jahre gespielt. Also das ist schon eine gewaltige Persönlichkeit im Leipziger Fußball und natürlich nicht zu vergessen Camillo Uhl.
Ich wollte gerade fragen, habe ich ihn überhört oder hast du ihn vergessen?
Ich habe es mir bis zum Schluss aufgehoben, weil ich genau wusste, was ich drauf
ja. Ja, Camillo Ugi, erzähl mal was. Ich meine, der Name klingt ja erstmal ziemlich kurios und irgendwie wenig nach Leipzig. Was weißt du denn über den Mann oder den Spieler?
Also seine Tochter, die Heidi Lehnert, die heute ja noch in der Nähe von Leipzig in Markleberg wohnt, übrigens eine gute Freundin von mir, sagt, ich weiß angeblich mehr über ihren Vater wie sie selber. Camillo Ugi wurde 1884 in Leipzig geboren und nicht, wie viel oft behauptet, als Sohn eines italienischen Einwanderers. Allerdings kommen seine Vorfahren der Familie Ugi kamen aus der italienischen Schweiz. Damals wurde der Name dort noch Ucci gesprochen und auch mit Doppel-G geschrieben. Allerdings hat man das damals in Leipzig oder in Deutschland dann eingedeutscht, weil Ugi konnte damit keiner anfangen, wurde eigentlich einfach ein Ugi draus gemacht. Ugi hat 1889 begonnen beim ATV Leipzig 1845 zu spielen, also Sport zu treiben, hat dann das Interesse für den Fußball entdeckt und er wurde großer Fan vom FC Wacker und ist dann 1903 zum Leipziger BC gewechselt, was damals ein reiner Fußballverein gewesen ist, auch einer der ältesten Leipziger Vereine. 1905 kam das erste Kuriosum in seinem Leben. Er bekam ein Angebot aus Brasilien, ist dann als 21-Jähriger völlig allein auf das Schiff nach Brasilien gestiegen und nach einer sechswöchigen Überfahrt dort angekommen. Ihm wurde dort eine Arbeit angeboten in der Branche, die er damals gelernt hat, in der Kinematografie. Das ist aber gescheitert aufgrund auch seines Sprachkenntnisses, also er sprach kein Portugiesisch. Und hat dann wurde dann eingeladen von Herrn Nobling beim SC Germania Sao Paulo zu spielen, nebenbei zu seiner Arbeit. Allerdings, da er nun keine Arbeit bekommen hat, er war ja praktisch mittellos. Und er bekam für das Spielen beim SC Germania Sao Paulo ein Handgeld und gilt damit als erster Auslandsprofi von Deutschland. Allerdings hat das nicht lange angehalten. Er ist 3 Monate später bereits zurück aufgrund von Heimweh und natürlich, weil er der Sprache nicht mächtig war, hat sich dann 1905 dem VfB Leipzig angeschlossen und wurde 1906 schließlich mit dem VfB Leipzig zum zweiten Mal deutscher Meister, ist danach aber gleich wieder gewechselt. Und das führte sich dann immer weiter, diese Wechselei. Also er hat unter anderem in Breslau, bei den Sportfreunden Breslau gespielt. Er hat in Marseille gespielt, zwischendurch mal kurz in Frankfurt am Main. Er hat in Dresden gespielt, bei beiden Dresdner Vereinen damals, sowohl beim Dresdner Fußballring als auch beim Dresdner SC. Er hat ein Spiel für Hertha BSC gemacht, bevor er zum Wehrdienst musste oder in den Krieg ziehen musste. Ist dann 1918 aus dem Krieg zurückgekehrt, hat während einer Verwundung im Krieg nochmals kurz bei den beim Fußballring gespielt, beim Dresdner Fußballring und bei den Sportfreunden Breslau. Kam dann 1918 zurück, ist aufgrund eines Missverständnisses, sage ich mal jetzt so, hat sich bei den FC Sportfreunde Leipzig angemeldet, hat dort eine Saison gespielt und kam dann schließlich 1919 für immer zurück zum VfB Leipzig, hat er 1924 seine Profikarriere beim VfB beendet und dann schließlich bis 26 bei den Sportfreunden Leipzig abtrainiert. Hat sich mehrmals als Fußballtrainer dann in Leipzig und auch in Breslau unter anderem beworben. Allerdings wurde er abgelehnt. Er war zwar Fußballlehrer, hatte aber keine Trainerlizenz, wie das damals auch geheißen hat. Ja, und er blieb dann aber auch nach seiner Karriere in Leipzig wohnen, zog dann nach Markkleeberg, hat noch bis zu seinem 70. Lebensjahr gearbeitet, unter anderem in der Medizintechnik Leipzig. Er war einer der Miterfinder der eisernen Lunge. Das war damals das erste Gerät, wo man einen Menschen außerhalb, zum Beispiel bei Operationen vom Körper, beatmen konnte. Er hat damals schon in den 30er Jahren Ende der 20er Jahre an einer sogenannten, damals war ja noch das Spielsystem 2-3-5, das heißt 2 Verteidiger, 3 Mittelfeld, 5 Angreifer. Mhm. Er hat damals schon an der heute eigentlich universell einsetzbaren 3er- und 4er-Kette gearbeitet. Wäre er Trainer geworden, hätte sich der Fußball in den 30er Jahren in Deutschland ganz anders entwickelt. Durch diese Ideen, die er damals schon hatte, er war zu seiner Zeit weit voraus. Auch unter anderem hat er nicht nur im Fußball seine Erfahrung gemacht, er hat es oder weitergegeben. Er hat damals schon, wo im Hochsprung zum Beispiel noch die berühmten Schersprünge oder Wälzer gang und gäbe waren, hat er in einer Technik gearbeitet, die dem Springer höhere, größere Höhen ermöglicht. Und diese Idee, die er damals hatte, die er auch zu Papier gebracht hatte, hat sich circa 20 bis 30 Jahre später als Fosbury Flop entwickelt. Er hatte doch diese Grundidee gehabt. Ja, er ist dann 1970 ist er in Markkleeberg verstorben. Mhm. Seine Tochter, wie gesagt, Heid Lehnert, wohnt noch heute in Markkleeberg. Im Jahr 2004 wurde der Kickersportpark in Markkleeberg in Camillo-Urki-Sportpark umbenannt. Und in naher Zukunft soll eine Wohnsiedlung in der Nähe vom Bruno-Blacher-Stadion den Namen Ugi-Winkel tragen. Ich hoffe, dass ich da ein kleines bisschen dazu beitragen konnte, dass das so passiert ist. Nicht zu vergessen natürlich, Camillo Ugi war mit 15 Einsätzen der Rekordnationalspieler Deutschlands vor dem Ersten Weltkrieg. Er war von den 15 Spielen neunmal als Kapitän aufgelaufen, hat bei den Olympischen Spielen 1912 in Stockholm teilgenommen, war in der Mannschaft vertreten, die damals den höchsten Sieg bis heute gegen eine Mannschaft, nämlich gegen Russland, mit 16-0 feierten. Und kleiner Randbemerkung, ein Freund von mir, der schon erwähnt wurde, Frank Partybeck, der ja unter der Tribüne mal gesucht hatte, hat im Rahmen dieser Suche oder dieser Aufräumarbeiten, nenne ich es mal, die Originaleinladung vom DFB an Camillo Ugi zu den Olympischen Spielen 1912 gefunden. Und das befindet sich heute noch in seinem Privatbesitz. Und wenn es mal in Probstheida ein Fußballmuseum, also ein Vereinsmuseum geben wird, wird diese Urkunde, hat er schon gesagt, oder diese Einladung dort im Original ausgestellt werden.
Gibt es da von Seiten des Vereins Interesse an so einem Museum?
Ja, natürlich. Ich habe es schon mehrmals angesprochen. Es geht jetzt nur um die Räumlichkeiten. Wir haben uns schon mehrere Räumlichkeiten angesehen oder herausgesucht. Und wir sind auch schon fleißig, ich natürlich schon mit ein paar Partnern und Freunden dabei zu sammeln, Objekte dafür. Und ich muss bald mal das Schaden, oder wir müssen bald mal das Schaden eröffnen, weil bei mir häuft sich das jetzt schon langsam. Und also es sind Sachen, einige sind schon ausgestellt im Club-Casino, in einer kleinen Glasvitrine, Fotos und kleine Erinnerungsstricke. Aber allerdings die großen Sachen werden wir erst in diesem Fußballmuseum präsentieren. Und wenn das mal wirklich
spruchreif ist
oder in der Entstehung befindet, wird das eine richtig geile Sache.
Also ich fasse jetzt mal kurz zusammen. Wir haben das VfB-Stadion angesprochen, wo du Führungen drinne machst, die diversen kleineren Plätze. Ja. Gibt es noch irgendwelche Vereine, die in der Zeit ziemlich wichtig waren oder die überregional für die Stadt Leipzig dann halt wichtig waren?
Ja, es war die schon erwähnte Spielvereinigung Leipzig 1899. In Leipzig oder im Gau, Nordwestsachsen, einer der härtesten Gegner vom VfB Leipzig waren. Sie waren Teilnehmer 4-mal an der Endrunde zur deutschen Meisterschaft, 2-mal im Halbfinale ausgeschieden. Dann natürlich der FC Wacker, der ebenfalls, wenn ich mich erinnere, 2-mal bei den deutschen Meisterschaften dabei gewesen ist, was ja heute der Nachfolger, also der traditionelle Nachfolger, die Fußballabteilung von Wodergolis Nord ist. Fortuna Leipzig war eben schon erwähnt, das Stadion. Sie waren allerdings nur 1-mal im Finale dabei und in der Endrunde zur deutschen Meisterschaft und sind dort im Halbfinale am HSV mit 6-1, glaube ich, gescheitert. Bekannter Verein zum Beispiel Bar Kochba, der ja einer der jüdischen Vereine gewesen sind, die ja leider den Weltkrieg wie fast alle jüdischen Vereine nicht überlebt haben. Auch die Spieler sind viele damals deportiert worden. Einigen gelang die Flucht unter anderem nach Holland, wo ja ein Partnerprojekt von mir, also ein Partnerinitiative der Tüpfelhausen, das Familienportal heißt der Verein, hat dort einen Nachfolger, beziehungsweise sagen wir so, einen ehemaligen Sportler von Bar Kochba gefunden. Es ist heute ziemlich schwierig, Nachfolger von gerade von jüdischen Vereinen zu finden, weil viele haben, nachdem sie emigriert sind, ihren Namen gewechselt, hatte nichts mit Untertauchen zu tun. Es scheint wohl im jüdischen Glauben so zu sein, dass man nach einer gewissen Zeit oder zu gewissen Anlässen seinen Nachnamen ändert. Und daher ist es sehr schwer, dort jemanden noch ausfindig zu machen. Und natürlich die Sportfreunde Leipzig nicht zu vergessen. Allerdings waren sie nie so erfolgreich in Leipzig. Allerdings haben sie eine große Rolle in Leipzig gespielt, weil es waren auch Vorreiter von zum Beispiel großen Fußballstadien, wie damals das größte, damals existierende vereinseigene Stadion. Das war ja der 1911 eröffnete Konnewitzer Sportpark, wo sie spielten, der auch heute auch noch rudimentär vorhanden ist. Allerdings befinden sich dort vom regionalen Anbieter Stadtwerke Leipzig die Niederlassung. Und es sind noch kleine Rasenflächen vorhanden und ein Originalhaus von damals, von 1912, steht auch heute noch.
Wer mehr wissen möchte oder dir folgen möchte, der kann das ja bei Facebook und dem Netzwerk Blau-Gelb tun. Richtig. Kannst du dieses Netzwerk noch ein bisschen vorstellen, dass der Hörer auch weiß, was es damit auf sich hat? Klingt nach vielen Leuten, aber...
Die Geschichte des Netzwerks ist eigentlich genauso kurios, kann man sagen, oder so impulsiv wie die von VfB Leipzig. Also das Netzwerk Blau-Gelb wurde Ende 1912 gegründet, hatte damals das Ziel, die Jugend des vom dritten Mal von Insolvenz bedrohten Lok Leipzig, sollte das passieren, eine Heimat zu bieten. Die wollten also praktisch die Jugend sofort aus dem Verein rausziehen, damit nicht wieder das passiert, was damals bei der Insolvenz passiert, wo die ganze Jugend zu Chemie Leipzig wechselte oder zu Sachsen Leipzig wechselte. Da sich aber nun diese Insolvenz nicht bewahrheitete aufgrund des Vereins oder des Präsidiumswechsels in Probstheida, hat sich das dann praktisch dieses Ziel erübrigt gehabt und man hat sich anderweitig umstrukturiert. Und zwar hat man dann sich, was das Netzwerk ja heute noch macht, um den Leipziger Fußball gekümmert, wollte diesen damals schon vernetzen, was allerdings aus verschiedenen Gründen gescheitert ist und hat sich letztendlich dafür entschieden oder aus diesem Projekt, was das damals so gewesen ist, oder Initiative, hat man einen Fußballverein gegründet, der Migrantenkindern aus Leipzig das Fußballspiel anbietet, also praktisch das, was Inter Leipzig heute auf höherer Ebene macht und sich das selbst auf die Fahnen schreibt. Der Herr Heiner Backhaus hat Leipzig United FC schon 2 Jahre früher gemacht. aber allerdings nur als Projekt, also nicht als Verein, hat dort sich die Kinder von der Straße runtergeholt, hat den Fußballspiel angeboten, auch im vereinsähnlichen Umfeld und hat die Kinder dann so weit vorbereitet, dass sie dann sogar in anderen Leipziger größeren Vereinen, wie zum Beispiel der Spielvereinigung bei Motorpolis Nord oder bei SG Lausen, in den regulären Spielbetrieb eingegliedert werden konnten. Allerdings wurde diese Aufgabe dann innerhalb des Netzwerkes zu groß für diese Leute. Das heißt, sie haben sich dann immer mehr nur speziell auf diese wichtige Sache fokussiert und ich war im Prinzip der Einzige noch im Netzwerk, der die wahre Ursprungsidee vom Netzwerk noch vertrat. Nämlich beim Netzwerk ist das, bei Netz das T, Tradition für Tradition, da war ich der Einzige noch. Und man hat sich schließlich entschlossen, das Netzwerk wollte man auflösen und wollte das umbenennen in Leipzig United FC e.V. Und hat mich gefragt, ob ich da mitgehen würde. Allerdings bei einem Verein, der erst 4 Jahre existiert, ist für mich als Tradition, als Fußballhistoriker kein Platz. Und ich habe dann nach langem Überlegen gesagt, Jungs, sorry, ich wünsche euch viel Glück, aber es ist nicht meine Sache, weil ich bin ja nur für, also ich bin ja ausschließlich für Geschichte zuständig. Habe dann das Netzwerk als Initiative weitergeführt, bis heute eigenständig. Und in naher Zukunft wollen wir ja dann schließlich wieder aus dem Netzwerk Blau-Gelb ein e.V. machen, als Leipziger Förderverein, wie der Ursprungsidee gewesen ist, wollen uns dann aber auch um das Sportmuseum kümmern, um den Nachwuchs von ganz Leipzig und natürlich auch damit meine alten Kollegen vom oder meine alten Mitstreiter vom Leipzig United FC unterstützen und uns dann gegenseitig vernetzen. Und ich finde, das ist eine gute Idee und ich wünsche mir uns dafür viel Glück.
Das wünsche ich euch auch. Dann, wie ist denn das Feedback bei den Führungen so? Also hast du gemerkt am Anfang, die ersten Führungen, die du gemacht hast, da war die Resonanz noch relativ zurückhaltend oder da wussten die Leute nicht sonderlich viel? Und hat sich da was geändert mittlerweile im Bewusstsein bei den Menschen, also bei den Leuten, was den VfB Leipzig zum Beispiel angeht? Weil das ist ja eigentlich immer so ein rotes Tuch gewesen in der Vergangenheit, der Name.
Ja, natürlich, zu DDR-Zeiten waren die Vorgängervereine vor dem Zweiten Weltkrieg natürlich verrufen und verrucht. Nicht umsonst wurden sie ja auch aufgelöst und enteignet nach 1945. Man wollte mit der bürgerlichen oder dann in dem Sinne auch nationalsozialistischen Vergangenheit der Urvereine überhaupt nichts zu tun haben in der Zeit. Das wurde ja, deswegen durften ja auch die Vereine im sowjetischen Sektor nicht mehr ihre alten Namen annehmen. Das war die Entstehung von den SGs, von den BSGs, die dann ja auch als Trägerbetriebe, man kann sagen, stille Sponsoren, städtische oder regionale Firmen bekamen, die, wo sie offiziell angestellt gewesen sind, um das Profitum zu vertuschen und das Amateurdasein hochzuhalten. Erst nach der politischen Wende haben dann viele Vereine sich zurückentsonnen, auch als Trend kann man sagen, und haben sich in den Namen wieder angeeignet von dem alten Traditionsverein in Leipzig zum Beispiel, eben auch die Spielvereinigung Lipsa Eutritsch und allerdings Motorgolis Nord nicht, die haben ihren Namen behalten und natürlich auch bei Lok hat man sich in VfB Leipzig umbenannt. Das war aber, wie gesagt, die Zeit, wo ich mit dem Verein nichts mehr anfangen konnte, weil ich war als Blau-Gelber geboren und ich war gewohnt, 10, 12 Jahre fast die gleiche Mannschaft, höchstens mal alle 3, 4 Jahre einen neuen Trainer zu bekommen. Und beim VfB Leipzig, beim neuen VfB Leipzig, waren Spieler dabei, die kanntest du nicht. Dann kam alle gefühlte 4 Wochen ein neuer Trainer und das war nicht mehr meine Sache. Und erst danach, nach Wiedergründung von Lok, also nach der Insolvenz von VfB Leipzig und der vermeintlichen Abwicklung und der Neugründung von Lok Leipzig, war ich wieder regelmäßig im Bruder-Blacher-Stadion und habe dann natürlich mit meinen fußballgeschichtlichen Forschungen und Recherchen begonnen. Jetzt habe ich deine Urfrage vergessen. Was war das, was wolltest du eigentlich?
Passt schon, hat ungefähr hingehauen, die Antwort.
Hat hingehauen, du kannst rausschneiden. Ja.
Bist du da alleine oder hast du jetzt mittlerweile ein paar Leute, die dich da unterstützen und die da vielleicht auch Interesse entwickelt haben mittlerweile an dem Thema historischen Fußball?
Also direkt in der Initiative, also beim Netzwerk, bin ich momentan ein Alleinstreiter. Ja. Mhm. Ich habe natürlich viele Partner, die mir helfen, die auch mir immer mal, wenn sie irgendwas finden von VfB oder eben auch über Camilo Ugi, mir das schicken, mir das zuspielen, also zukommen lassen. Unter anderem, das ist auch schön, dass es so ist, ich habe einen Urenkel eines Mitstreiters von Camilo Ugi als guten Freund, kann man sagen. Das ist Alexander Förderer. Es ist der Urenkel vom Fritz, genannt Frieder Förderer. Förderer hat damals in Karlsruhe gespielt und ist 1917 zu Halle 96 gewechselt, wo Alexander heute noch wohnt, in Halle. Und er war unter anderem auch einer, der mit Camilo Ugi zusammen in der Nationalmannschaft spielte und 1912 ebenfalls in Stockholm bei der Olympiade dabei war. Und also wir haben natürlich viel zu erzählen und ich will demnächst auch mal ein Treffen mit der Tochter von Camilo Ugi organisieren, damit die zwei sich mal kennenlernen. Und ich habe schon, also meine Kontakte reichen ja bis Argentinien, Brasilien, wo auch ehemalige, also ausgereiste deutsche Fußballfans wohnen und die damals auch oder deren Eltern Kontakt hatten nach Leipzig zu ehemaligen Größen. Also mein Dunstkreis, mein Netzwerk ist schon ziemlich groß, aber direkt das Netzwerk Blau-Gelb betreiben tue ich momentan noch alleine.
Gibt es ein Buch, was du empfehlen könntest zum Thema Leipziger Fußball?
Eieiei, zu Leipziger Fußball, da gibt es einige.
Ja gut, also ein gutes, was halt relativ umfassend vielleicht ist, wo man so ein bisschen den groben Überblick bekommt und was vielleicht nicht so nerdig VfB Leipzig etc. pp., sondern wo da die große Masse was mit anfangen kann außerhalb der Stadt.
Also auf jeden Fall zu empfehlen die zwei Teile von Jens Fuge, ein Jahrhundert Leipziger Fußball, einmal von 1893, glaube ich, bis 1945, von 1945 bis 1989. Das auf jeden Fall, was ich auch selbst immer mal als Nachschlagewerk benutze. Weiter das schon von mir erwähnte Buch Plachtentore Emotionen, das Bruno Plache Stadion in Leipzig Propsteiter. Es geht in dem Buch nicht bloß um unser Stadion, sondern es beginnt mit der Entwicklung der Stadien weltweit und natürlich auch um die ältesten Stadien von Leipzig, wann sie entstanden sind. Und vorne ist auch eine gute Tabelle drin, wo man genau nachlesen kann, welches Stadion wann gegründet wurde und oder eröffnet wurde und was es heute, ob es heute dort gibt, was es ist und wer heute spielt. Das ist von Christian Wolder auch sehr zu empfehlen. Und natürlich die Bibel für jeden Leipziger Fußballhistoriker ist von Kurt Paugert, im Fachkreis auch bloß Paugert genannt, das Buch. Das heißt, 30 Jahre Gau, Nordwestsachsen, Leipzig im Verband Mitteldeutscher Ballspielvereine, 1897 bis 1927, ist also 1927 erschienen, zum Anlass 30 Jahre Gau, Nordwestsachsen, Leipzig. Das ist umfassend, nicht bloß Fußball, sondern Allgemeinsport. Natürlich Hauptaugenmerk auf den damals erfolgreichsten Leipzig-Verein, natürlich der VfB Leipzig, aber dort auch mit einmaligen Fotos, mit Vereinsbeschreibungen jedes damals im Gau Nordwestsachsen spielenden Leipziger Verein und auch mit allen wichtigsten Persönlichkeiten, die ich auch viele schon genannt habe, die damals in Leipzig spielten, mit Stadionbeschreibungen, also mit allem drum und dran. Es ist nicht billig, also ich weiß es, also ab 70 Euro wird man das gebraucht erhalten, natürlich gebraucht.
Das ist nur ein Sammlerstück, das ist nicht nochmal neu aufgelegt worden, oder?
Nein, das ist ein Sammlerstück. Also das, ich genaue Auflage kenne ich nicht. Allerdings wurde es nicht nochmal aufgelegt. Ich hatte das Glück gehabt, eins auch preisgünstig zu erstellen. Ich habe damals 59 oder 69 Euro bezahlt. Aber es ist, wie gesagt, nicht billig, aber ein Zeitzeugnis, sowas muss man eigentlich haben. Als Fußballhistoriker und als Recht, wenn man aus Leipzig kommt.
Gut. Ich würde sagen, damit bin ich mit meinen Fragen soweit durch. Schön. Noch eine kurze letzte Frage zum 1. FC Lok aktuell. Wie sieht's aus momentan, Tabellenplatz und was geht die Zukunft an? Also was plant der Verein mit Sachen Aufstieg zum Beispiel?
Ja, momentan als Aufsteiger befinden wir uns auf dem 8. Tabellenplatz. Mhm. Ist sehr gut.
Ja.
Wir hoffen, dass man auf einem einstelligen Tabellenplatz bleibt. Wenn es der 10., 11. wird, ist auch nicht weiter schlimm. Ich bin der Meinung, ich hoffe, die momentane Punktzahl von 30 reicht, um nicht abzusteigen. Zumal ja schon ein Absteiger mit dem Nachwuchs des von Rasenballsport Leipzig e.V. feststeht, die ja sich am zum Saisonende zurückziehen, also die ihre zweite Mannschaft zurückziehen, damit ist schon ein Absteiger, steht schon fest. Zum Aufstieg wird es nicht reichen, das wollen wir auch gar nicht sportlich allmählich entwickeln mit unserem Trainer Heiko Scholz. Finanziell sieht es genauso aus. Wir wollen erstmal eine Basis für einen Aufstieg, dritte Liga schaffen und angreifen wollen wir ungefähr in 2-3 Jahren und unser Ziel ist 2020 in der dritten Liga zu spielen.
Und das im Bruno-Blacher-Stadion?
Im Bruno-Blacher-Stadion. Das Stadion wird momentan, es gibt jetzt schon Umbau- oder Ausbaumaßnahmen. Das erste ist jetzt, wir tun, also diese Allzweckhalle, dieser 1974, dort fast unverändert steht, nur die Glasfenster wurden ausgetauscht, haben wir jetzt ein Sanierungskonzept erstellt. Wir haben schon diese Förderung von der Stadt erhalten oder wir erhalten die demnächst und fangen jetzt mit dem Ausbau der Sporthalle an. Das Ziel ist, das Stadion innerhalb von nächsten 1 oder 2 Jahren auf 13.000 Zuschauer, momentan sind es glaube ich knapp 7.000, die zugelassen sind, zu erweitern, so dass wir dann auch mit 13.000 ausreichend Zuschauerkapazität für die dritte Liga haben. Und es liegen auch schon Pläne im Schubfach, das Stadion nicht neu zu bauen, sondern auszubauen, ein modernes, reines Fußballstadion draus zu machen, indem man die Ränge ein bisschen weiter nach vorne zieht, das Stadion auch etwas, ich glaube, die wollen es auch quadratisch machen, also die Rundungen abkanten und einiges auch neu zu bauen. Allerdings, was auf jeden Fall Bestandteil auch des neuen Stadions werden bleibt, was ist richtig?
Bleiben soll.
Was neu? Bleiben wird. Mhm. Also auf jeden Fall Bestandteil des neuen Stadions bleiben wird. Das ist unsere Holztribüne.
Das ist so festgelegt schon.
Das ist festgelegt. Wir haben auch schon für die Holztribüne beantragt, obwohl sie unter Denkmalschutz steht, ist das möglich. Ausbesserungsarbeiten. Man muss nur die Originalbaupläne von damals sich irgendwo beschaffen und man muss die Originalholz kann man nicht verwenden, aber zumindest diese Holzkonstruktion im Original nachbauen, die ausgetauscht werden soll, nach diesen alten Bauplänen im Original nachbauen. Was aber auf jeden Fall erhalten bleibt, ist ein Stück, was nicht verändert wird und was im Original von 1922 dort auch stehen bleiben wird. Das wird man nur so versuchen abzustützen, dass es begehbar ist. Allerdings wird ein Teil der Tribüne auch im Urzustand von 1922 bleiben.
Hm. Gut, gut. Dann hoffen wir mal, dass der VfB Leipzig, sag ich schon, dass der erste FC Lok Leipzig das auf die Reihe kriegt, vor allen Dingen auch finanziell dann zu stemmen. Die dritte Liga, sollte sie mal kommen. Aktuell sieht man ja bei den Nachbarn rundherum, wie das eher weniger funktioniert.
Ja.
Ja, ansonsten würde ich sagen, bin ich mit meiner Sendung eigentlich und mit meinen Fragen soweit durch. Wenn du keine Anmerkungen mehr hast?
Eine kleine Anmerkung habe ich noch.
Na dann, hau raus.
Unser nächstes Ziel, also unmittelbares Ziel, ist natürlich, den Meisterstern uns auf die Brust zu holen, also der erste FC Lokomotive Leipzig, der uns ja nach dem 3 Siegen von 3, 6 und 13, also 3 deutschen Meisterschaften, laut DFB-Statuten zusteht. Ab zweite Liga ist das anders der Fall, weil die akzeptieren ja nur bekanntlich Meisterschaften ab 1963, ab Gründung der Bundesliga. DFB akzeptiert alle Meisterschaften seit ab 1900, also seit der Gründung vom DFB, sollte die Fusion, sage ich mal so, des ersten FC Lokomotive Leipzig und mit dem immer noch existenten VfB Leipzig, der Trugschluss ist, der VfB Leipzig wurde aus dem Vereinsregister gestrichen. Dies ist nicht der Fall, da wir einen sehr guten Insolvenzverwalter hatten, der auch heute noch dem Lok sehr nahe steht und auch immer noch zu Besuch im Stadion ist. Und er hat die Insolvenz vom VfB Leipzig nie beendet. Und erst nach beendeter Insolvenz wird der Verein gestrichen. Er hat das rausgezögert und hat uns nun die Möglichkeit geschaffen, dass der Lok Leipzig mit dem alten, also mit dem
Vorgängerverein,
immer noch insolventen VfB Leipzig fusioniert, der auch übrigens noch Mitglieder hat. Wusste ich auch nicht. Also man lernt auch eben, ich lerne nie aus.
Vielleicht sollte ich mal gucken, ob ich noch Vereinsmitglied bin.
Ist wirklich, natürlich. Wenn das klappt, sind wir dann nicht bloß der traditionelle Nachfolger vom alten VfB Leipzig, sondern dann auch der rechtliche Nachfolger. Und dann dürfen wir uns den Meisterstern zumindest bis zur zweiten Liga, also bis auf die zweite Liga, auf die Brust heften. Das ist unsere nächste Aufgabe. Es ist, hat zwar nicht unbedingt finanzielle Vorteile, aber ich glaube, jeder Fan und auch der erste FC Lokomotive Leipzig hat sich aufgrund der Arbeit, ihrer historischen Arbeit, ihrer Recherchen in der Vergangenheit, die Aufarbeitung der Geschichte, die Weitergabe und die Pflege der Fußballtradition in Probstheida hat sich diesen Stern redlich verdient.
Ich denke auch. Gut, André.
Ja.
Dann werde ich sagen, bedanken wir uns bei den Hörern. Also ich bedanke mich zuallererst mal bei dir dafür, dass du dir die Zeit und die Mühe genommen hast.
Habe ich sehr gerne gemacht, danke.
Und bedanke mich bei euch, lieben Hörern. Wenn ihr möchtet, könnt ihr mir bei Twitter folgen unter @DocOkocha. Oder ihr findet auch den Hörfehler bei Facebook unter genau dem Namen. Und ansonsten würde ich mich freuen, wenn ihr den Hörfehler weiterempfehlt, bei den Freunden, Arbeitskollegen, wie auch immer. Und wir hören uns dann irgendwann demnächst mit der nächsten Folge 27. Dankeschön. Tschüssi.
Tschüssi, macht's gut.